Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Faschee und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles, was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen. Hallo und herzlich willkommen zurück hinterm Tresen. Wir haben ein bisschen umgebaut, hat ein bisschen gedauert, ja. Und wir haben ein neues Cover, vielleicht fällt es euch auf. Schreibt uns mal, wie es euch gefällt. Neben meinen Gesprächen wird es immer wieder verschiedene Rubriken in unserem Podcast geben. Mal zum Thema Nachhaltigkeit oder Politik und Gesellschaft. Wir werden uns das ein bisschen offen halten. In diesem Podcast geht es um das Thema Freundschaft im Wandel. Was heißt denn das eigentlich, Freundschaft im Wandel? Was bedeutet Freundschaft überhaupt? Wie haben sich Freundschaften verändert im Zeitalter von Social Media? Darüber spreche ich mit zwei Autorinnen. Und zwar ist das einmal Sandra Dünnschede, eine Krimi-Autorin, und Oliver Lück, ein Reisejournalist. Beide waren hier im Rahmen der Lesereise Neustadt Kultur und sie haben sich bereit erklärt, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Es geht los mit Sandra Dünnschede und meinem Gespräch mit ihr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Frau Dünnschede, schön, dass Sie da sind, hinter dem Tresen bei uns hier in Schwarzenweg.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sie waren ja schon mal da vor dem Tresen, vor einiger Zeit sozusagen, im Rahmen der Lesereise. Und wir haben jetzt, einen Themenraum bekommen. Ich erzähle Ihnen mal kurz, was das ist. Das ist so ein, das muss man sich vorstellen, als so ein multimediales Möbelstück, so wie eine Art Schrank, den man so öffnet. Und den kann man mit digitalen und analogen Medien bestücken. Und der ist gestern ganz offiziell in Rendsburg eröffnet worden für 30 Bibliotheken in Schleswig-Holstein. Die haben so ein Möbel bekommen. Und das Thema, was wir jetzt 6 Wochen lang sozusagen beackern in diesem Themenraum, also in diesem Raum, im Raum sozusagen, ist das Thema Freundschaft im Wandel. Und so als Nachlese zur Lesereise habe ich gedacht, ich frage mal die Autorinnen und Autoren, die bei uns waren, ja, was die wohl so zum Thema Freundschaft im Wandel oder überhaupt Freundschaft, was denen da so zu einfällt und was sie dazu zu sagen haben. Das fände ich ganz spannend, wenn wir dazu ein bisschen ins Gespräch kommen.
Das ist doch ein spannendes Thema. Also.
Auf jeden Fall. Genau, Freundschaft im Wandel. Wie ist denn das gewesen bei Ihnen so in der pandemiegeplagten Zeit, so mit Social Distancing? Hat sich da beim Thema Freundschaft was verändert für Sie? Sind da Freundschaften verloren gegangen? Haben Sie welche wiedergefunden vielleicht?
Also durch das Social
schwieriges Wort.
Weiß gar nicht, ob sich die Freundschaften wirklich verändert haben. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die Art und Weise, wie man während der Pandemie miteinander umgegangen ist, weil eben vieles nicht möglich war. Und ich glaube, man hat ganz stark gemerkt, die Freunde, die man hat, denen man auch wichtig ist und die einem wichtig sind, zu denen hat man eben versucht, auf andere Weise eben Kontakt zu halten. Sei es jetzt über Skype oder ich habe tatsächlich im ersten Pandemiejahr wieder angefangen, Karten zu schreiben.
Ich wollte es gerade fragen, ist man vielleicht anstatt auch noch mehr so sozusagen diese ganzen digitalen Geschichten auszuweiten, schreibt man vielleicht wieder Briefe oder Karten?
Ja, also das war tatsächlich etwas, was ich wieder angefangen habe und entdeckt habe, dass man nicht einfach mal schnell eine E-Mail oder eine WhatsApp schreibt, wie man sonst eben auch getan hat, sondern sich, da man ja nun auch pandemiebedingt ein bisschen mehr Zeit manchmal hatte, weil man viel zu Hause war, einfach tatsächlich auch mal eine Postkarte oder eben zu Ostern, kann ich mich erinnern, habe ich all meinen Freunden eine Karte, wie man das früher tatsächlich gemacht hat, per Post geschickt. Also das war tatsächlich etwas, was ich wieder
schön. Und es sind da auch Briefe oder Postkarten zurückgekommen?
Ja, tatsächlich. Also es war dann wirklich so, ich weiß nicht, ob die anderen sich genötigt gefühlt haben oder vielleicht war es auch eher so, dass man das tatsächlich dann auch als nette Geste und gedacht hat, ja, man kann auch anders kommunizieren. als jetzt immer nur sich persönlich zu treffen oder eben per Telefon oder so. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein gerade in den Pandemiezeiten, klar war natürlich, ich sag mal so Videokonferenzen oder so, man war ja sehr ideenreich bestückt, aber ich glaube, dass auch so andere Dinge eben dann zurückgekommen sind und auch für andere so ein Anstoß waren, das auch mal wieder auszuprobieren und in die Hand zu nehmen.
Und jetzt ist mir hier gerade das Bild verschwunden. So. Also wir haben dieses Thema Freundschaft. Das ist interessant, weil wir sprechen jetzt sozusagen vom Brief und von Karten und so. Und Freundschaft im Wandel denken natürlich viele genau umgekehrt. Sozusagen, wie es früher war, eben Briefe schreiben, Karten schreiben und jetzt hin zu den sozialen Netzwerken, Kontakte halten, sich austauschen. Wie ist das bei Ihnen? Nutzen Sie soziale Netzwerke denn auch, um Freundschaften aufrechtzuerhalten, um in Kontakt zu bleiben? Oder ist das eher nicht so Ihres?
Es ist tatsächlich, also ich benutze es weniger. WhatsApp ist sicherlich etwas, um mal schnell irgendwas zu klären oder einen Gruß zu schicken, mal ein Bild. Das ja, aber dass ich jetzt, ich sag mal, bei Facebook oder Instagram irgendwie aktiv wäre, nein. Und ich bin tatsächlich auch jemand, ich telefoniere nicht so wahnsinnig gerne. Also das ist eben etwas, ich treffe die Leute dann am liebsten tatsächlich live und in Farbe. Also das ist tatsächlich bei mir so geblieben. Ich war eben noch nie jemand, der stundenlang telefoniert hat, auch vorher nicht. Und von daher ist es tatsächlich so, dass ich am liebsten die Leute persönlich treffe. Und ich glaube, dieses persönliche Treffen hat eben gerade nach der Pandemie, wo das nicht möglich war, in den Lockdown, hat das auch nochmal einen anderen Stellenwert wieder bekommen. Also ja.
Ich habe ja festgestellt, also ich, bei mir war es jetzt so, nach dieser langen Zeit, als ich wieder wirklich Freunde getroffen habe, das hat sich erstmal echt so ganz, das war total aufregend, so irgendwie wieder mehr Menschen zu treffen und Freunde zu treffen. Das war irgendwie fast ein bisschen was Neues, so. Also fand ich irgendwie ganz spannend. Genau. Haben Sie besonders so, haben Sie noch Freunde so aus der Kindheit, Jugend, Schulzeit oder so?
Ich muss sowieso dazu sagen, ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis. Also ich bin, was Freundschaften angeht, oder zu sagen, dass jemand mit mir befreundet ist oder ich mit dem, bin ich immer so ein bisschen, weil ich weiß nicht, vielleicht habe ich so eine altmodische Ansicht von Freundschaften. Das andere sind für mich eher, ich sag mal so Bekanntschaften, ne? Also es ist nicht so, dass ich mich nicht mit Leuten umgebe, aber es gibt wenige, von denen ich sagen würde, das sind wirklich Freunde. Und aus Schulzeiten habe ich tatsächlich, ich würde sagen, eine Schulfreundin, zu der ich eben auch, ich habe auch noch zu anderen Schulfreunden Kontakt, aber der ist nicht so eng, was vielleicht auch an der räumlichen Distanz einfach liegt. Ich merke das selbst hier in Hamburg, diese Schulfreundin eben aus dieser Schulzeit, die wohnt in Kirchwerda, ich wohne nun in Großflottbeck. Das ist eine Weltreise so halbwegs, ne? Also so oft sehen wir
Das
uns dann
stimmt,
trotzdem nicht, aber auf jeden Fall noch öfter als vielleicht jetzt, ich sag mal, Kollegen aus früheren Zeiten. Und deswegen ist diese Freundschaft sicherlich auch etwas, was so erhalten geblieben ist. Also mit der telefoniere ich tatsächlich auch ab und an dann zwischendurch.
Und was ist für Sie, also wenn Sie sagen, Sie haben so einen kleinen Freundeskreis, was ist denn, ich muss hier mal eben was wegklicken, was bedeutet oder wann fängt für Sie Freundschaft an? Also was ist sozusagen, wo ist die Grenze zwischen Bekanntschaft und Freundschaft? Also was macht es aus, was macht den Unterschied aus?
Ich glaube, also interessanterweise, glaube ich, merkt man das so in meinen Büchern. Ich habe ja da auch schon so ein Freundesduo und Freundschaft ist für mich halt etwas, mir hat es tatsächlich mal eine Buchhändlerin bei einer Lesung gesagt, die dann gesagt hat, dass man tatsächlich in meinen Büchern sehr genau herauslesen könnte, was für mich so eine Freundschaft bedeutet. Und ich glaube, eine Freundschaft ist für mich eben etwas, es ist jemand, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen. Das muss nicht sein, dass ich jeden Tag mit dem Kontakt habe. Aber es ist eben so, wenn ich irgendwie, ich sag mal, in Not bin, ich kann den anrufen und ich weiß, der ist sofort da. Und andersrum ist es bei mir aber genauso, dass ich für denjenigen natürlich dann auch, wenn der mich anruft und sagt, du, ich bin hier gestürzt und kannst du kommen, sofort alles stehen und liegen lassen würde und dann im Prozess, im Umkehrschluss eben auch für denjenigen dann da wäre. Das ist so eine Sache. Also dieses Vertrauen und auch dieses Wissen darum, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn irgendetwas Schlimmes ist, oder es muss ja nicht immer was Schlimmes sein, aber ich brauche jemanden. Dann weiß ich, ich kann den
Klar.
anrufen und der ist sofort für mich da. Ne? Und dann ist so ein zweiter Punkt für mich, ich bin selber halt so ein sehr offener und ehrlicher Typ. Und das ist eben etwas so Ehrlichkeit. Also eine Freundschaft ist für mich etwas, ich kann dem anderen sagen, wenn ich was an dem doof finde oder wenn ich glaube, das geht bei dem vielleicht in eine falsche Richtung. Also auch mal so kritische Dinge anzusprechen. Vielleicht auch den anderen zu
Das finde ich
hinterfragen,
schön.
ob das, was er gerade tut, ihn vielleicht auch glücklich macht oder ob er glaubt, dass das richtig ist. Das sind so Dinge, ich finde, darüber kann man in einer Freundschaft eben offen reden, ohne dass der andere sofort beleidigt ist, weil es ist ja auch etwas eine Freundschaft, ich kenne den anderen. Na, ich weiß ja, okay, das ist eigentlich nicht seine Art, warum macht er das? Und das dann mal zu hinterfragen, finde ich durchaus legitim. Also, und das muss eine Freundschaft auch
Ja,
aushalten.
das finde ich auch. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch festgestellt habe, was mir total wichtig ist. Also kann man auch mit mir machen, aber auch selber. Man hat ja auch dann anders als ein Partner, Partnerin, einen anderen Blick auf die Freunde. Und da ist vielleicht auch sozusagen die Möglichkeit gegeben, dass man auch mal sagen kann, du pass mal auf, meinst du das jetzt gerade so gut für dich, was du da machst? Oder ist das so der richtige Weg? Das finde ich auch also ganz, ganz wichtig in der Freundschaft, ja. Und ich finde aber, also habe ich so ein bisschen festgestellt, wenn ich mich so umhöre, es passiert eigentlich nicht so häufig, oder? Also wenn man so nach Freundschaft fragt, wird der Aspekt eigentlich gar nicht so häufig genannt, ist so meine Wahrnehmung irgendwie. Aber für mich ist das auch sehr, sehr wichtig. Interessant, dass Sie das sagen,
Es
ja.
gibt wenig Leute, die das aushalten können manchmal. Also ich
Oder
muss sagen, bei
so,
mir sind
ja.
gerade an diesem Punkt auch schon mal die eine oder andere Freundschaft eben dann zerbrochen, weil im ersten Augenblick derjenige vielleicht dann darauf nicht Sachen mehr schon gesagt hat, ja, das sehe ich ähnlich oder so, und im Nachhinein sich dann aber so zurückgezogen hat, ne? Weil er das eben dann
Ja.
vielleicht, also ich nenne das immer, man hat selbst vielleicht einen Hot-Button getroffen. Derjenige ist mit
Genau.
sich da selbst nicht im Reinen dann und wenn man das dann anspricht, dann ist natürlich so, sich zurückzuziehen, einfach eine leichtere Aktion mit dem Thema, sich selbst nicht auseinandersetzen zu müssen. Und das habe ich auch
Ja.
schon erlebt, dass
Das
dann, aber
stimmt.
ich, für mich ist das dann auch, wo ich dann sage, okay, wenn ich mit dir darüber nicht reden kann, dass mich das vielleicht auch stört oder dass ich mir das nicht gefällt, was du da gerade machst, dann weiß ich nicht.
Ja.
Nur das Thema immer aussparen, finde ich dann auch schwierig. Ne? Also das ist dann so
Ist auch
oberflächlich,
schwierig,
bleibt
ne?
es
Ja,
dann. Ne? Dann
klar.
verändert sich eine Freundschaft auch.
Ja. Das stimmt, ja. Gibt es denn, haben Sie Rituale in einer Freundschaft oder haben Sie sowas wie Freundschaftsrituale, dass man, also weiß ich nicht, es gibt ja so. Zum Beispiel irgendwie, also ich habe so ein Ritual mit einer Freundin. Wir fahren wirklich einmal im Jahr, versuchen wir eine Städtreise zu machen. Das ist so ein ganz festes Ritual von uns, ja.
Also ich habe mit verschiedenen Freunden tatsächlich so verschiedene Rituale, würde ich gar nicht sagen, aber das sind so Dinge, die aus der Freundschaft selbst oder aus der Vergangenheit so irgendwie etwas sind, wo wir alle dran festhalten. Also ich habe eine Freundin, die habe ich kennengelernt in Itzehoe, als ich meine Ausbildung dort gemacht habe. Und das war so für mich tatsächlich, am Anfang habe ich das wie eine große Schwester. Die wohnte auch bei mir mit im Haus und die hat sich um mich so ein bisschen gekümmert, weil ich so gerade von zu Hause ausgezogen erstmal klarkommen und so. Und es war gut, jemanden zu haben, der dann auch
Klar.
mal gesagt hat, Mensch, ich helfe dir oder so. Und da ist es immer so, wir essen immer, also es war halt damals schon so, donnerstags gab es Altdeutsch. Ja, also
Okay, und
Abendbrot,
das war dann
Abendbrot
was?
halt, ne? Also wirklich so
Ach so richtig Abendbrot,
mit
ja,
schwarzem
cool.
Tee und
Ja.
Gürkchen und so. Ja,
Gürkchen,
und
ja.
Das ist tatsächlich so. Jetzt ist es heute nicht immer unbedingt Donnerstag, aber ich weiß, wenn ich zu ihr hinfahre, dann gibt es auf jeden Fall Altdeutsch zu essen abends. Ne? Das machen wir dann irgendwie.
Das ist ja herrlich. Ja,
Ja,
super.
und es gibt halt schon so
Ja,
bestimmte
schön.
Freundeskreise. Man hat eben so Dinge, die man mit bestimmten Leuten einfach immer macht. Ich habe Freunde, wir sind so alle am
Genau.
Essen und am Kochen interessiert. Und wir machen immer so eine Challenge tatsächlich. Wir kochen immer ja, mehrere Gänge. Ne? Also wir haben mal angefangen, irgendwie zu
Okay.
Silvester, und haben gesagt, wir kochen zum Beispiel 19 Gänge, weil es war der Übergang zu
Oh.
2019. Das haben wir dann
Ah,
bis
okay, verstehe.
21 tatsächlich durchgehalten, so ungefähr.
Das ist ja Wahnsinn. Das war dann aber kleine Gänge, oder? Sehr kleine
Ja,
Gänge.
aber jetzt haben wir uns da drauf, dann, weil wir auch nicht so viel essen, und es ist natürlich dann ein Event, wir müssen nachmittags anfangen und sind nachts um 3 fertig, dass wir sagen, also jeder macht einen Gang und ja, aber dann
Ah,
auch
okay.
so, wir versuchen immer so
Ja, das.
Sternenniveau zu erreichen. Also.
Wow, das ist toll. Ja, das ist aber ein sehr cooles Ritual. Das könnte ich mir mal, kann ich mir auch vorstellen, ja. Sie haben ja schon erwähnt, in ihren Büchern oder in ihren Friesenromanen, da gibt es ja auch so ganz besondere Freunde. Dirk Tamsen und Heie und Tom und so. Was sind denn das für Freunde? Erzählen Sie uns doch nochmal über die drei, so ein bisschen. Was ist das für eine Freundschaft?
Naja, man muss dazu sagen, die Ursprungsfreundschaft in diesen Büchern sind halt Tom und Haie. Ne? Die lernen sich halt in einer
Genau.
so ganz speziellen Phase kennen, wo Tom eigentlich zurückkommt in dieses Dorf damals und auch in so einer komischen, ja, Situation ist, wo er so Nachlass ja regeln soll. Und die Dorfbewohner halt, das kenne ich tatsächlich auch selbst, ne? So Zugezogene sind halt, werden halt erstmal beäugt. Und da ist Haie eigentlich der Einzige, der so ein bisschen offener ist zu ihm. Und daraus entwickelt sich halt, weil der Haie
Ja.
eben auch eine schwere Zeit hat, so Trennung von seiner Frau etc., eine Freundschaft. Und ich weiß, dass ich im ersten Buch tatsächlich schon geschrieben habe, dass der Tom erkennt in dem Moment, dass das eine Freundschaft ist, die man eben nicht an jeder Straßenecke findet. Und ja, und die hat sich halt immer mehr vertieft. Die haben halt so gewisse, sag ich mal, Phasen durchlebt. Trauer, aber auch die Geburt von Nikolas. Da ist der Hai ja
Ja.
Patenonkel. Also die sind ganz eng eigentlich. Und mittlerweile wohnen sie ja auch zusammen. Und das ist halt so eine nette Männer-WG. Aber die haben eben beide auch so prägende Phasen miteinander erlebt, was ich glaube, das schweißt halt schon sehr zusammen. Und der Tamsen ist ja später dazugekommen, aber eben auch in einer wichtigen Phase, wo eben auch eine Freundin ermordet worden ist. Und da haben die den kennengelernt, und über die Jahre hinweg hat sich da eben auch eine Freundschaft entwickelt, wo man sagen muss, gerade weil der Haie immer so ein bisschen involviert war als Informant im Dorf, hat man eben auch privat mal ein bisschen was unternommen und sich besser kennengelernt. Und dadurch hat sich eben auch eine Freundschaft entwickelt. Wobei ich dazu sagen muss, dass die tatsächlich nicht so eng ist, diese Freundschaft, wie
Ja.
die zwischen Tom und Haie, weil die sind wie so ein altes Ehepaar,
Ja.
ne? Die kennen sich halt.
Genau, die sind wie so ein altes Ehepaar. Das stimmt. Ja, aber das trägt ja auch, finde ich, so, ist auch ein Teil, was die Geschichten so trägt, finde ich, ist diese Freundschaft, oder?
Auf jeden Fall. Also die Figuren an sich tragen natürlich immer eine Geschichte, und dadurch, dass dieses Dreiergespann natürlich nun auch schon über Jahre hinweg zusammen ist quasi und auch schon einiges in ihrem Leben passiert ist, ist es tatsächlich so, dass diese Freundschaft einen großen Raum eben auch in den Büchern einnimmt. Die finde ich ganz, ganz wichtig auch. Weil es so für mich zeigt es eben im Prinzip, dass man auch nur gemeinsam, und dann, so ist das ja, die Polizei alleine schafft es manchmal nicht, den Fall zu lösen, sondern Haie muss dann helfen und Tom muss ihn wieder ein bisschen
Ja.
einbremsen, damit er sich nicht in Gefahr bringt. Also dieses Zusammenspiel
Genau.
dieser Figuren und eben diese Freundschaft, die sie miteinander verbindet, schafft dann auch die richtige Mischung für den Fall, muss man sagen.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Sie haben gerade gesagt, die sind wie so ein altes Ehepaar. ja. Und wie schafft man es denn eigentlich als Paar oder als altes Ehepaar, Freunde zu bleiben?
Das ist eine.
Wie macht man das?
Ja gut, die beiden sind ja jetzt nicht verheiratet, die sind aber wie ein
Naja,
altes
nicht die beiden,
Ehepaar.
aber also ja, die sind wie so ein altes Ehepaar. Aber ich finde das gar nicht so, ja, also weil man ist ja als Paar, egal jetzt, Mann, Mann, Frau, Mann, Frau, egal, ist man ja irgendwie, man ist ja auch Freund und Freundin. Wie behält man das
Ich finde das
bei?
immer so erschreckend, dass man eigentlich nach der Heirat oder nach der Verlobung fängt das ja schon an, dann ist das nicht mehr der Freund, sondern der Verlobte oder der Mann dann später. Also auch
Ja,
die Bezeichnung
ja,
ändert sich ja
ja,
komischerweise.
ja.
Und ich
Absolut.
glaube, ich weiß nicht, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Experte in Partnerschaften
Na,
mehr,
ich auch
aber
nicht. Ich auch nicht, aber ist ja
ich
auch, macht ja
glaube,
nichts.
was halt einen großen Anteil an so einer Freundschaft eben auch ausmacht, dass die erhalten bleibt, über die Jahre hinweg, ist eben, dass jeder dem anderen einen gewissen Raum zusteht. Ne? Also, dass man so seine eigenen Sachen hat. Also, ich finde es ganz schrecklich, wenn man als
Ja.
Paar alles zusammen, man hat sich ja dann auch nichts zu erzählen, weil man
Ja.
erlebt ja immer das Gleiche zusammen. Also, ich finde es
Das,
schon wichtig,
ja.
dass jeder so seine eigene Persönlichkeit behalten kann oder darf oder auch will und dann so dieser
Ja.
Austausch auch da ist. Wenn das eben gegeben ist, dann komme ich ja durchaus auch mal in die Situation, dass ich sage, Mensch, ich brauche mal deinen Rat oder wie siehst du das denn? Und so bleibt man quasi im Gespräch und ist auch ja, sich gegenseitig wichtig. Auch die Meinung des anderen ist dann wichtig, weil der eben einen anderen Blickwinkel da drauf hat. Auf der anderen Seite ist es
Ja,
natürlich auch wichtig, gemeinsame Zeit zu verbringen. Also wenn man
das
gerade sein
stimmt.
eigenes Ding
Na
macht, dann
klar.
braucht man auch nicht zusammenbleiben.
Dann braucht man auch gar nicht, das
Also ich glaube, die
stimmt.
Mischung ist es dann wieder auch.
Dann, ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Ja, Mensch, Frau Dünschel, schön, dass Sie hier hinterm Tresen waren. Aber ich hab noch eine Bitte. Oder vielleicht, ja, haben Sie eine Empfehlung für uns? Zum Thema Freunde, vielleicht aus der Literatur oder aus einem Film, den Sie besonders gerne gesehen haben, oder ein Buch, was Sie vielleicht gerne gelesen haben, wo Freunde, eine besondere Freundschaft oder vielleicht auch eine Freundschaft, die auseinandergeht oder so. Haben Sie
Also, es
da
ist
was?
tatsächlich
Fällt
so,
Ihnen da was
dass ich,
ein?
das Buch ist jetzt auch schon, es ist nicht so ganz leichte Kost, muss man dazu sagen. Also, weil
Okay, was kommt jetzt?
es ist kein Krimi, also, sondern es geht schon auch um die Freundschaft mehreren jungen Männern untereinander, die sich zum Teil eben auch aus der Kindheit oder dem Studium kennen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Titel etwas sagt, Ein wenig Leben. Bestimmt, ne? Ich kann den Namen immer nicht
Ja,
aussprechen.
ja.
Hanya Tangangari
Ah,
oder so.
ja. Ja, okay. Ja, doch, jetzt weiß ich.
Ich finde,
Genau.
das ist halt eine ganz tolle Geschichte, wo man eben sieht, dass jeder so sein eigenes Päckchen trägt, dass man aber versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, auch um die Nöte des anderen eben weiß und wie die so
Ja.
unterschiedlich sind und doch irgendwie zueinander gefunden haben. Und ich finde das eine sehr berührende Geschichte, nicht zuletzt natürlich wegen dem Hauptprotagonisten, der ja nicht so eine ganz glückliche Kindheit hatte, um jetzt nicht zu viel zu spoilern. Aber
Ja.
das
Ja,
ist schon hart
genau.
und trotzdem hat er, man kann irgendwie einfach sehen, was kann Freundschaft leisten. Und in diesem Buch ist es dann am Ende aber
Ja.
auch so, dass es eben auch gewisse Dinge gibt, die eine Freundschaft leider nicht leisten kann.
Die nicht
Ich
leisten
finde
kann,
trotzdem, das ist
ja.
ein sehr bewegendes und berührendes Buch. Und es hat mich sehr lange, auch nachdem ich es ausgelesen habe, beschäftigt. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass dann etwas bleibt aus solchen Büchern, aus solchen Geschichten. Und ich glaube, das Thema Freundschaft ist auf jeden Fall eines der Themen, die sehr groß geschrieben sind, auch in dem.
Ja, das glaube ich auch. Ja, vielen Dank. Gibt es denn bald was Neues aus der Freundschaft von Tom und Haie und
Im
Tamsen?
nächsten Jahr ja tatsächlich nicht. Also ich hatte mir ja ein mordfreies Jahr erbeten bei meinem Verlag, was nicht heißt, dass ich
Ja.
faul und untätig war. Also ich habe schon ein neues Exposé auch fertig gemacht, aber dieses Buch, was dann daraus
Okay.
entsteht, wird erst 2023 erscheinen. Ich habe also noch ein paar mordfreie Wochen vor mir. werde ich auch
Okay, das ist schön. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, mal so ohne Mord durch die Zeit zu gehen. Ja, dann hoffe ich, dass wir Sie 2023 auf jeden Fall wieder hier bei uns in Schwarzenweg begrüßen dürfen. Das wäre sehr schön.
Ich komme gerne wieder.
Und
war sehr schön bei Ihnen.
Ja, genau. Ja, vielen Dank. Wir haben uns auch sehr gefreut. Ja, Frau Dünschill, dann wünsche ich Ihnen weiterhin schöne Freundschaften, enge Freundschaften, auf die Sie sich verlassen können.
Danke.
Ja. Genau. Und ja, ich wünsche Ihnen einfach eine gute Zeit. Jetzt fängt ja auch schon bald die Weihnachtszeit an. Genau. Gibt's da in der Weihnachtszeit noch besondere so Freundschaftssachen, die Sie machen oder Rituale? Oder ist das einfach eine ganz normale Zeit auch?
So ad hoc fällt mir nichts ein, so ein außer bisschen. Mit dem einen oder anderen, wenn es denn dieses Jahr wieder möglich sein wird, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken.
Ja?
Ich glaube, das
okay.
ist etwas.
Gut.
Meine Cousine, die auch gleichzeitig eine Freundin ist, die kommt immer, die wohnt ja an der dänischen Grenze, da gibt es nicht so wirklich tolle Weihnachtsmärkte, groß wie hier in Hamburg. Die kommt immer und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder möglich sein wird und das sind dann...
Wird möglich sein, habe ich schon gehört.
Dann steht dem Glühwein ja nichts mehr
Gut.
im Wege.
Dann viel Spaß am Glühweinstand und ja, bis bald mal wieder und eine gute Zeit. Vielen Dank.
Auch. Vielen Dank auch. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss, tschüss. Genau, das war mein Gespräch mit Sandra Dünschede und ein anderer Autor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein anderer Autor, den wir da hatten im Rahmen der Lesereise, war Oliver Lück. Oliver Lück ist Weltenbummler und der hat bei uns gelesen Zeit aus seinem Buch Zeit als Ziel und natürlich auch viele Fotos gezeigt, denn Oliver Lück ist seit 20 Jahren im VW-Bus unterwegs. Und wie hält man denn eigentlich Freundschaften? Wie bleibt man befreundet, wenn man immer unterwegs ist? Und wie findet man dann eigentlich Freunde? Oder geht das vielleicht viel einfacher, wenn man immer unterwegs ist? Das bespreche ich, darüber spreche ich mit Oliver Lück. Genau, viel Spaß bei dem Gespräch. Also dann begrüße ich Sie recht herzlich. Schön, dass Sie da sind, Herr Lück, hier bei uns hinterm Tresen in der Stadtbücherei Schwarzenweg.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächsten 30 Minuten.
Ja, das freut mich. Genau, ich habe es ja gerade schon erzählt. Es geht um das Thema Freundschaft. Und wir haben uns ja leider nicht kennenlernen können an dem Abend, wo Sie hier waren, zur Lesung im Rahmen der Lesereise. Aber ich weiß ja, dass Sie viel unterwegs sind. Und da ist natürlich irgendwie so für mich die naheliegendste Frage gewesen, ist es möglich, wenn man so viel unterwegs ist wie Sie? Oder vielleicht auch waren, ich weiß gar nicht, ob es aktuell jetzt noch so ist, während Corona und so, aber dass man Freundschaften behält, neue Freundschaften knüpft, wie bleibt man in Kontakt? Wie ja, macht man das? Wie hält man Freundschaften aufrecht?
Genau das ist es, also was ganz viel, was Sie jetzt schon gesagt haben. Also ich glaube, das macht die Freundschaft aus, auch wenn man länger mal weg ist, dass sie bestehen bleibt. Das ist, habe ich in den letzten 20, 25 Jahren meiner Reisen, am Anfang ja durch die Welt und dann jetzt in den letzten 25 Jahren ganz speziell Europa, festgestellt, dass sehr, sehr viele Freundschaften von früher immer noch bestehen. Und auch geblieben sind und natürlich auch welche dazugekommen sind. Und das ist so vielfältig jetzt. Also das ist, ich könnte jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 Stunden darüber sprechen. Also das ist ja aber auch vielleicht.
Fangen Sie an.
Ganz kurz vielleicht nochmal, was das mit mir macht unterwegs.
Ja.
Also ich glaube, da sind die Freundschaften einfach sehr, sehr wichtig, weil es geht einem ja nicht immer nur gut, wenn man unterwegs ist, wenn man lange unterwegs ist. Und dann kann man gute Freunde, vielleicht die besten Freunde, die man hat, anrufen und einfach mal wieder diese Stimme zu hören. Und das gibt einem so ein wohliges Gefühl. Das ist eigentlich alles, was so zwischen zwei Menschen passieren kann.
Ja, und hat sich das irgendwie so ein bisschen verändert für Sie durch die Reisen? Also Qualität von Freundschaft, also vielleicht auch die Anzahl der Freunde wahrscheinlich schon, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt nur mit dem Reisen zu tun hat. Wahrscheinlich hat das mit dem Leben erstmal grundsätzlich zu tun. Das Leben ist ja kein Stillstand. Es bewegt sich immer weit. Jede Sekunde verändert sich das Leben bei jedem von uns. Und irgendwann kommt auch Familie dazu, kommen Kinder dazu. die Schwerpunkte im Leben verschieben sich. Und das ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich habe mittlerweile 3 Söhne, die sind noch sehr klein, aber da hat sich natürlich auch sehr viel verlagert bei mir persönlich, dass ich auch viele Freundschaften einfach nicht mehr so pflegen kann, weil die Familie jetzt sehr viel Raum einnimmt. Und das ist ja auch gut so. Also das muss ich auch so sagen. Also und ich bin erstmal froh, dass ich tatsächlich auch noch sehr, sehr viele Freunde, was heißt sehr, sehr viele, also könnte das jetzt noch nicht mal in Zahlen machen, aber ich habe noch mein Gefühl, viele Freunde von früher, die wirklich aus der Kindheit gewachsen sind.
Das hätte ich jetzt auch gefragt. Gibt es noch Freunde wirklich aus der Kindheit, aus der Jugend so?
Ja, gibt es noch. Und das hat auch wieder ganz vielschichtige Gründe. Also ich habe, also Schulfreunde gibt es tatsächlich noch einige. Da ist wirklich was gewachsen.
Ja.
Ist was gewachsen fürs Leben wahrscheinlich. Nicht mit allen, aber auch durch den Sport, durch Hobbys, die ich gemacht habe, da sind auch Freundschaften immer noch bestehend und immer noch da. Und ich könnte es jetzt nicht unbedingt festmachen, Schule, Fußball vielleicht oder Partys vielleicht auch.
Ja, klar.
Wo man ja auch Leute kennengelernt hat. So.
Na klar.
Überall, aus jeder Ecke in meinem Leben sind noch Freunde da. Und das ist spannend, warum es so ist. Also das, ich weiß es nicht, ne? Also das ist natürlich ein großes Gefühl.
Sie haben ja gerade gesagt, das ist so ein wohliges Gefühl, auch wenn es einmal nicht gut geht. Aber nochmal so zurück, was macht Freundschaft für Sie aus? Also ich habe in einem anderen Gespräch gesagt, ich finde es zum Beispiel auch wichtig in Freundschaften, dass man sozusagen dem anderen auch mal sagen kann, du pass auf, vielleicht. Also auch mal ein bisschen Kritik üben. Vielleicht ist es gerade, was ist mit dir? Wie geht's dir? Ist das gerade so richtig, was du tust? Also sowas auch. Das, finde ich, taucht nicht so oft auf, wenn man über Freundschaften spricht.
Ja, das habe ich aber auch tatsächlich erst in den letzten, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Jahren für mich gelernt, dass Freundschaft nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet, dass man sich versteht, dass man alles Positiven miteinander teilt, sondern genau das Gegenteil auch, dass jeder natürlich auch seine negativen Seiten hat und dass man diese Seiten auch ansprechen darf und muss vor allem. Ich glaube, dann wäre es irgendwie keine ehrliche Freundschaft, wenn man irgendwie damit hinter Berg halten würde. Also also das ist für mich irgendwie umso wichtiger geworden, je älter ich auch geworden bin tatsächlich, dass man mit Freunden einfach offen reden kann. Und das Tolle ist einfach, wenn ich Freunde habe, die ich selber als Freunde bezeichne, dass wir nicht lange brauchen, um uns aufzuwärmen, wenn wir uns wiedersehen. Auch wenn manchmal Jahre dazwischen liegen. Ja. Man muss sich gar nicht regelmäßig sehen. Das ist auch so das vielleicht Interessante daran. Ich glaube, das kennt aber auch jeder.
Ja.
Da gibt es 2, 3, 4 im Leben. Da trifft man die wieder und man ist sofort wieder da, wo man vorher war und kann sich auch einfach sofort wieder so austauschen wie früher. Das heißt nicht, dass man nur über Geschichten von früher spricht. Das wäre auch ziemlich langweilig. Ne?
Ja, total.
Aber dass man einfach in diesem Moment, in dem man sich dann wieder trifft, sofort wieder auf Augenhöhe miteinander spricht. Und das ist Freundschaft.
Mhm. Ja, genau. Schön. Haben Sie Freundschaftsrituale? Gibt es so Rituale, die Sie mit Freunden haben? Was Sie immer tun, wenn Sie Freunde treffen oder wenn Sie zusammen sind?
Also ich, das ist schwierig, weil das hat ja mit jedem einzelnen Freund zu tun. Da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, das ist ein Ritual, was für alle zutrifft. Aber wenn es etwas gibt, was für mich Freundschaft ausmacht, dann ist es auf jeden Fall der Humor. Das könnte ich jetzt, also wirklich für alle Freundschaften, die ich habe, und auch die langen Freundschaften, die ich habe, so sagen, dass der Humor auf jeden Fall die erste Berührungsebene ist. Und wenn der stimmt, dann gibt es da gute Chancen, dass man vielleicht sogar Freund wird.
Das ist
auch heute noch so. Das ist ja nicht so einfach. Also dass viele Dinge kommen dazu, heute noch Freunde zu finden. Dieser wirklich schnelllebigen Welt, wo alle ja irgendwie mit ihrem Smartphone durch die Gegend laufen, immer erreichbar, aber niemals richtig greifbar sind. So, das ist so heute hier, morgen da und ich weiß, wo ich in einem Jahr bin, aber ich habe gar keine Zeit mehr für dies, keine Zeit mehr für das, am Ende gar keine Zeit mehr für mich selber. Und dann wird es natürlich schwierig, auch neue Freundschaften zu schließen. Und
ja.
Aber das ist mir zum Glück gelungen in den letzten Jahren bei 2, 3 Menschen, wo ich auch sehr, sehr froh bin, dass es auch heute noch geht. Also dass ich wirklich ich bin jetzt 48, also ich bin noch nicht so alt, aber ich habe Familie und ich habe natürlich auch Termine. Und das ist unter einen Hut zu kriegen, um dann auch noch neue Menschen kennenzulernen und ihnen die Chance zu geben, dass man Freunde wird, das ist ja wirklich schwierig. Also das muss man ganz ehrlich
das
sagen.
Das finde ich auch. Das ist eine Herausforderung,
man
ja.
Man muss es machen. Das ist sonst läuft irgendwas falsch.
Man muss trotzdem raus in die Welt, oder?
Man muss raus in die Welt, man muss die Perspektive wechseln.
Ja.
Das ist ganz klar, das ist wichtig.
Ja.
Das mache ich auch. Und deswegen reise ich ja auch so gerne. Das ist ja eigentlich auch mein Beruf, unterwegs zu sein, um Menschen zu treffen.
Genau.
Und diese Menschen möglichst gut kennenzulernen, um dann am Ende ein Buch über diese Menschen zu schreiben oder zumindest eine Geschichte, die in einem Buch dann auftaucht.
Ja,
und
in
dafür
einem wunderbaren Buch.
Ja, ganz viel Zeit. Also das ist das A und O, nicht nur für Freundschaft, sondern erstmal für alles. Und das ist natürlich nicht so leicht in der heutigen Zeit, wo man wo man eigentlich immer so, so dieser Time-Manager ist, egal was man auch macht.
Ja. Wie ist es denn, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt 3 kleine Söhne, Familie und so, wie sind Sie denn noch unterwegs, sag ich mal? Wie können Sie jetzt reisen, also jetzt mal abgesehen von Corona und so weiter, wie hat sich das verändert für Sie? Oder, also wird sich ja wahrscheinlich verändert haben, oder sind Sie sozusagen mit der ganzen Familie unterwegs?
Das haben wir natürlich auch gemacht. Also das war für mich so eine Entwicklung. Am Anfang bin ich ja alleine gereist, vermehrt dann in den letzten 25 Jahren mit meinem VW-Bus in Europa. Manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein paar Wochen, manchmal übers Wochenende. Also, aber das sehr, sehr regelmäßig. Und später kamen dann auch Freunde dazu. Also das ist auch unser Thema heute, Freundschaft.
Ja.
Und auch diese Besuche, wenn ich länger unterwegs war von Freunden, die waren so bereichernd. Man hat sich wieder ganz anders kennengelernt plötzlich, weil man vielleicht vorher auch keine gemeinsame Reise gemacht hatte.
Mhm.
Plötzlich lebt man auf diesen wenigen Quadratmetern im VW-Bus für einige Wochen zusammen. Und da muss ich eine Freundschaft dann erstmal beweisen und behaupten.
Ja.
Und das ging dann halt so weiter. Ne? Dann kam meine Frau in mein Leben, meine heutige Ehefrau auch, und wir sind gemeinsam gereist. Dann kamen die Kinder dazu. Also das Reisen war ein stetiger Prozess und eine Entwicklung, und auch ich habe mich ja entwickelt und bin nicht immer der gleiche Mensch geblieben. Zwar derselbe, aber nicht der gleiche natürlich. Aber so entwickelt sich das, und auch bis heute. Also wir sind mit unseren Söhnen auch viel im VW-Bus gereist. Mittlerweile gehen 2 davon zur Schule, also wir sind auch dann mehr zu Hause.
Ja.
Aber auch die Zeit, also die Ferien, nutzen wir natürlich zum Reisen. Und ich finde, mir fällt gerade was ein, das ist so toll. Wenn meine Söhne unterwegs, wenn wir dann vielleicht auch mal Monate unterwegs waren, andere Kinder kennengelernt haben.
Ja.
Haben vielleicht so 2, 3 Tage miteinander gespielt, dann hieß es sofort, wir haben Freunde.
Das ist mein Freund, ne? Ja.
Genau, das ist mein Freund. Das geht bei Kindern natürlich sehr viel schneller, weil die einfach sich darüber auch keine Gedanken machen. Also das ist ein Spielfreund. Und aber auch heute noch erzählen meine Söhne von Begegnungen von vor 2, 3 Jahren und sagen, das sind doch Freunde, die vielleicht gar nicht weit weg leben, in Ahrensburg oder in Kiel, aber die haben wir irgendwo in Europa getroffen mit ihren Familien. So sind meine Söhne in Kontakt gekommen.
Ja,
und
toll.
Das ist ja auch ganz spannend zu beobachten, wie entwickelt sich eigentlich dieser Begriff Freundschaft oder dieses Gefühl Freundschaft, wenn man älter wird.
Auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass eben bei Kindern, ich habe auch 2 Söhne und ich kann das nachvollziehen. Also wir haben sowas auch oft erlebt. Wir waren auch viel mit dem VW-Bus unterwegs und das waren dann wirklich auch immer ganz schnell Freunde. Ich glaube, dass vielleicht auch so dieser Zeitfaktor da gar nicht so eine große Rolle spielt, also mit hineinspielt. Das ist dann eben einfach so, das sind jetzt meine Freunde und die sind in meinem Leben drin, so, ne?
Ja.
Das fand ich immer ganz schön. Wenn Freunde, also ich muss trotzdem nochmal auf dieses Reisen, und wenn Sie unterwegs sind, hat sich sozusagen dieses Kontakthalten verändert? Sie haben jetzt gerade nochmal die digitale Welt auch so erwähnt. Ist es denn nicht schon so, dass Sie auch ja, das irgendwie sich zunutze gemacht haben, um Kontakte zu halten, oder ist das eher gar nicht so? Also sowas wie, keine Ahnung, Instagram, Facebook, soziale Netzwerke halt.
Also da bin ich wahrscheinlich eher so ein bisschen oldschool. Also wenn ich tatsächlich Kontakt zu Freunden halte, dann nutze ich tatsächlich E-Mail.
Okay.
Das ist für mich auch irgendwie noch so die ruhigere Variante des
Ja,
Schreibens.
ja.
Also noch gar nicht zu vergleichen mit einem Brief. Also wenn man wirklich handschriftlich einen Brief schreibt, das ist nochmal was ganz anderes. Aber mal eben schnell und dann hier, hallo, wie geht's über Facebook oder so, das ja, auch da heißt es ja, dass man Freunde hat, irgendwie 1516 Freunde, aber das hinkt natürlich sehr und das hat mit Freundschaft natürlich gar nichts zu tun. Auch wenn diese
Klar.
Möglichkeiten natürlich gut dafür sind, vielleicht alte Bekannte wieder zu entdecken, wieder zu finden, um dann vielleicht auch sogar wieder Freundschaften zu schaffen. Also das ist mir auch passiert.
Ja.
Aber das Unterwegssein vor allem, das ist natürlich was sehr Ruhiges. Also
Ja.
da passt diese Instagram-Welt mit den die Filter gelaufenen Bilder und alles
Ja.
ist nur geschönt. Also das ist es nicht. So, also zumindest für mich nicht.
Nee, klar.
So habe ich tatsächlich auch, es gibt ja auch das Telefon und auch tatsächlich unterwegs oder auch in
Ja.
Corona-Zeiten habe ich das
Ja.
Telefon wieder sehr für mich entdeckt, dass man ja seinen Freund oder seine Freundin von damals oder immer noch plötzlich wieder ganz nah an sich zu ranholen kann, wieder zurück an sein Ohr. Und dann ist es ja eine sehr, sehr persönliche, sehr intime Atmosphäre. Und wir hatten ja plötzlich alle viel Zeit,
So ist
als
es.
Corona in unsere Leben kam. Und da habe ich
Ja.
tatsächlich stundenlang bis in die Nächte telefoniert. Und das war ein sehr, sehr warmes Gefühl. Und
Ja.
dann ja, war es so, wir wollten immer gar nicht auflegen,
Ja.
weil das einfach so
Kam dann
schön
noch
war.
was und noch was. Ja, das war sehr
Ja,
stimmt. Das ist
das war
aber
so schön.
ja, genau. Können eigentlich Orte, an denen, also ja, können Orte auch Freunde sein, weil sie beschreiben ja auch so schön, dass man sich sozusagen an Gerüche erinnert, wenn man an einem Ort war oder an, ja, in einer Landschaft oder so. Ist das, können Orte vielleicht auch sowas sein, wo man sich, ja, wo man vertraut sich fühlt, vielleicht auch getröstet, weil man dort schöne Dinge erlebt hat oder so? Gibt's das auch? Geht das?
Ja, absolut. Also ganz klares Ja. Also das spüre ich jedes Mal, wenn ich an Orte komme, wo ich schon mal war. Vielleicht auch sogar an Orte, wo ich noch nicht war, aber sofort merke, das ist ein besonderer Ort. Hier möchte
Okay.
ich Zeit verbringen. Und
Ja.
dann gebe ich diesem Ort eine Chance tatsächlich. Ja,
Mögen Sie
vielleicht
einen
irgendwie.
Ort nennen, wo Ihnen das so geht?
Also ich wollte sagen, dass die Orte meine Freunde werden können. Also diese Chance muss ich diesen Orten dann auch gewähren. Und also da gibt es, da wüsste ich jetzt viele, viele, aber ich glaube, erstmal ist es ein Gefühl, und nicht nur ein Gefühl, sondern ganz viele. Es können ja Gerüche sein, es kann der Geschmack sein, wie schmeckt
Genau.
das Meer, wie schmeckt
Ja.
dieser Ort.
Ja.
Und dann natürlich, was macht der Ort mit mir selber aus meinen Erinnerungen? Ich bin schon einmal dort gewesen. Was hat sich an diesem Ort verändert? Und das mache ich eigentlich immer sehr gerne, dass ich, wenn ich nach Jahren wieder an einen Ort zurückkehre, wo ich schon mal war, dann denke ich auch sofort darüber nach, wie ich mich eigentlich verändere. Was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren mit mir passiert, wenn ich
Ja.
sehe, dieser Ort hat sich vielleicht gar nicht verändert oder aber auch grundlegend verändert. Da ist plötzlich ein Parkplatz und sind 500 Menschen am Tag, weil sie diesen Strand entdeckt haben, was vor 25 Jahren noch nicht der Fall war. Dann ist man, wird man ja auch traurig. Und
Ja.
also das sind natürlich alles Dinge, die in einem passieren, wenn man so einen Ort wieder trifft. Und Orte können Freunde sein und das ist gut so.
Ja, schön. Was macht man denn, wenn man für sich selber merkt, irgendwie passt es nicht mehr? Wie beendet man eine Freundschaft?
Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Freundschaft bewusst jetzt beendet hätte oder habe, wo ich dann gesagt habe, ich rufe ihn oder sie an und sage, hier, wir sind keine Freunde mehr. Weil ich glaube,
Das machen Kinder übrigens, ne?
ja, das
Kinder
machen
machen das,
Kinder,
ja. Wir
genau.
sind keine
Ja.
Freunde mehr.
Ja.
Ganz klar.
ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, weiß ja. nicht. Das sind die Antworten.
Ja.
Und keine schlechten Antworten. Das ist eine gewisse Klarheit, die es da gibt.
Das stimmt.
Aber ich habe, glaube ich, in dem Sinne das noch nie einfach so beendet, weil es ist ja auch niemals so ein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Mhm. Oder wo man sagt, jetzt hat er mich oder sie mich so verletzt, dass ich jetzt sofort meine Freundschaft aufkündige. Also so bin ich zumindest nicht. Verletztheit oder Verletzung gab es natürlich, aber dann sucht man doch eher das Gespräch, wenn es ein guter Freund oder eine gute Freundin ist. Und das sollte auf jeden Fall zuerst sein. Und dann ist es wahrscheinlich eher ein schleichender Prozess. Und irgendwann fragt man sich dann, warum ist man eigentlich nicht mehr Freunde? Warum hat man keinen Kontakt mehr? Warum ruft man sich nicht mehr in der Nacht spät an? Warum passieren diese ganzen kleinen Dinge nicht mehr, die man früher geteilt hat? Aber ganz ehrlich, das kann ich nicht erklären. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die mir natürlich auch passiert. Aber am Ende muss das jeder für sich selbst irgendwie erklären. Ne?
Klar. Also mir ist auch noch nie, also noch nicht passiert, dass ich so wirklich ganz aktiv eine Freundschaft beendet habe. Ja, könnte ich jetzt auch gar nicht so sagen. Aber wie ist es denn, also wenn man in einer Partnerschaft lebt, ist man ja auch befreundet. Also was ist dann aber der Unterschied zu einem, also ich sage jetzt mal nur Freundschaft, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ja, was macht es aus? Was macht den Unterschied aus?
Ja, wenn man in einer Partnerschaft ist und vielleicht sogar noch Kinder hat, dann lebt man ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Vielleicht drei Ebenen, die man hat, die man versucht auch alle irgendwie mit Leben zu füllen. Man hat die Partnerin oder den Partner, man hat die Freundschaftsebene und dann hat man auch noch die Elternebene.
Ja.
Versucht, das alles in der Beziehung quasi unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und daran zerbrechen ja leider auch viele.
Ja, ja.
Viele Ehen und weil man sich zurückgesetzt fühlt. Und das diese Freundschaftsebene ist, glaube ich, ich würde gar nicht sagen, die wichtigste oder so, aber ist nicht wichtiger oder weniger wichtig. Aber die ist auch unglaublich wichtig, weil man sich natürlich auch auf dieser vielleicht eher lockeren Ebene begegnen muss, damit man auch Partner sein kann.
Und ja.
Die Probleme des Alltags, die man als Eltern zu leisten hat, vielleicht auch einfacher zu lösen weiß. Das mit so einem gewissen Humor auch. Und diesen Humor, den gibt es natürlich ganz stark, zumindest bei mir auf der Freundschaftsebene, wo man vielleicht auch einfach nur mal Blödsinn reden kann.
Ja, das stimmt.
Wann bleibt schon mal Zeit in so einer, in so einer nicht nur Partnerschaft, Elternseinschaft, nur Blödsinn zu reden?
Ja, nur dummes Zeug, ja, das stimmt.
Ja, genau. Diesen Freiraum muss man sich nehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja,
wenn man das kann, weiß man, dass man noch Freunde ist.
Das ist auf jeden Fall gut. Also ich glaube, denke ich auch, dass Freundschaft auf jeden Fall eine große, große Rolle spielt, wenn es der Partnerschaft gut gehen soll. Ja, das denke ich auch. Sie waren ja viel mit Ihrem Hund unterwegs, ne?
Ja.
Mit Locke. War Locke ein Freund?
Ich wusste, dass Sie das jetzt fragen. Komisch, weil ich habe auch gerade an Locke gedacht, weil...
Ja.
Nicht nur, weil ich mit Locke auch viel Blödsinn machen konnte. Ich bin 11 Jahre
gemeinsam. Kann ich mir vorstellen, dass man mit Locke Blödsinn machen konnte.
Ja, war ja ein Hund, ne?
Ja, ja.
Und aber ich bin tatsächlich 11 Jahre gemeinsam mit Locke gereist. Sie war ein Hoverwart.
Also ja.
Ein relativ großer, schwarzbrauner Hund. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich tatsächlich auch gerade die erste Zeit ganz viel Zeit für sie haben. Also sie kam als Welpe zu mir, da war sie 8 Wochen alt und ich wollte 10 Jahre lang oder länger einen Hund haben, habe aber in Hamburg gelebt und da wusste ich, in so einer großen Stadt im 4. Stock, da möchtest du keinen großen Hund haben.
Ja.
Das ist nicht gut für den Hund, das ist nicht gut für mich, das ist eigentlich nur Quälkram. Und dann habe ich tatsächlich 10 Jahre gewartet.
Und,
dann sind wir auf eine Reise aufgebrochen, von der wir gar nicht wussten, wann wir nach Hause kommen. Da dachte ich, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Hund. Einfach mal losfahren. Ich weiß nicht, 5 Jahre oder 5 Monate, das wussten wir nicht. Aber dann kam Locke halt zu mir und wir sind losgefahren. Und wir waren die ersten 20 Monate jede Minute zusammen. Und,
wow.
so ist tatsächlich daraus eine Freundschaft entstanden. Weil
Auf ja eine enge Bindung, ne?
Eine super enge Bindung.
Ja, das glaube ich.
Ein sehr gutes Team geworden. Und genau, und da habe ich natürlich auch gemerkt, was es heißt, nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Tier zu reisen.
Mm.
Oder zumindest mit einem Hund. Und
ja.
Dass das natürlich was ganz Tolles ist. Also das nicht nur, weil Hunde nicht widersprechen, das meine ich jetzt nicht. Aber Locke fand natürlich alles gut, egal wo wir waren,
na klar.
Welches Land wir da gereist sind. Sie fand alles toll, weil ich ja auch da war.
Ich wollte gerade sagen, sie fand bestimmt alles toll, weil sie da war, ne? Wenn, also,
genau.
Das ist ja so. Mhm.
Aber das, das war das erste Mal so für mich auch eine sehr, sehr tiefe Freundschaft zu einem Hund. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, ich kenne das auch sehr gut. Möchte auch nicht auf meine Hunde verzichten.
Da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten zwischen uns, oder?
Also ja, total.
Mit Kindern, mit Hunden.
Ja. Ja, schön. Mensch, Herr Lück, unsere Zeit ist schon um. Wir sitzen jetzt hier schon fast eine halbe Stunde. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir Sie nächstes Jahr hier bei uns in Schwarzenweg wieder begrüßen können.
Sehr
genau,
gerne.
Da freuen wir uns total drauf. Was ist denn Ihre nächste große Reiseplanung so zum Abschluss? Haben Sie
also,
schon Pläne
ja.
oder?
Also richtig Pläne ist ja auch immer noch schwierig zu machen. Ne?
Ja.
Aber es gibt oder erstmal vielleicht es gab, weil das ist vielleicht auch ein kleiner Vorausblick auf vielleicht unsere Lesung im nächsten Jahr in Schwarzenweg. Also es wäre dann keine Lesung in dem Sinne, sondern ein Reisevortrag. Über eine Reise, die ich mit einem sehr, sehr guten, vielleicht einer meiner besten Freunde gemacht habe.
Oh, das ist ja, das wäre ja passend,
ja.
Das ist ja super.
Ja.
Wie
Peter.
Toll.
Ja,
okay.
Peter kenne ich seit über 30 Jahren und
ja.
Peter ist einer der witzigsten Menschen, die ich kenne, einer der kompliziertesten Menschen und der Menschen, ja, die ich wahrscheinlich am liebsten mag. Und deshalb konnte ich mit ihm auch nur diese Reise machen. Wir sind nämlich im Zug von Hamburg nach Inari gefahren, Nordfinnland.
Das
und,
ist,
ja. Das im tiefsten Winter. Ich war schon häufig in Finnland, im Sommer allerdings immer nur. Und da wollte ich unbedingt mal eine Reise machen im Winter, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre dort oben hat, in Lappland. Und
klar.
Ich wollte auch schon mal lange, lange eine Zugreise machen, weil ich ja in den letzten 25 Jahren immer mit VW-Bus gereist bin.
Mhm.
Und jetzt endlich mal tatsächlich ohne VW-Bus. Ich konnte mal aus dem Fenster gucken. Und
das ist besonders, ne? So eine lange Zugreise, oder?
Ja, ja, ja. Wir haben zweieinhalb Tage gebraucht, bis wir da
waren. Ja, toll. Ja, ich finde, das ist total schön, so zu reisen, muss ich sagen. Also auch Fahrer zum Beispiel finde ich auch großartig, weil man einfach die alles um sich rum irgendwie anders wahrnimmt. So. Ja.
Das Reisetempo ist natürlich sehr entscheidend für die Reise. Und ich bin froh, dass ich diese Reise gemacht habe, weil wir haben in diesen 9 Tagen, die wir da unterwegs waren, das waren über 5000 Kilometer, tatsächlich so unglaubliche Dinge erlebt. Ich wusste gar nicht, dass man so viel in so kurzer Zeit erleben kann.
Ja, toll.
Und das fing dann auch schon an mit den Gesprächen, die man unterwegs im Zug geführt hat mit anderen Menschen.
Ja.
Und also das ist ein neuer Reisevortrag, bei dem ich jetzt auch schon aktuell unterwegs bin.
Okay.
Und vielleicht wäre das ja eine Idee, um
das
Sie
ist eine super Schwarzen Idee. Das ist eine super Idee. Das passt doch total gut. Kommt Peter dann auch mit?
Also er lebt in Basel, muss ich dazu sagen.
Ah, okay.
Es
ja,
ist
nicht so um die Ecke. Ja, okay.
Aber Peter wird auf jeden Fall durch diesen Vortrag führen, weil ich mich ja schlecht fotografieren konnte.
Ja,
und,
das stimmt.
Er hat auch einige Grußworte auf Video aufgenommen und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr abenteuerlicher Vortrag geworden.
Ja, toll. Ja, da freuen wir uns drauf. Herr Lück, das machen wir auf jeden Fall. Super.
Freue ich mich drauf.
Okay. Ja, ich sag ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und ja, lassen Sie es gut gehen die nächste Zeit. Ja, ich weiß ja nicht, was Sie noch so vorhaben, aber Sie werden das bestimmt mit tollen Dingen füllen, so wie sich das für mich anhört.
Ganz herzlichen Dank und ja, alle Grüße und liebe Grüße nach Schwarzenweg.
Das richte ich aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr und bleiben Sie gesund.
Ich freue mich. Bis bald.
Ich freue mich auch. Dankeschön. Ja, das war mein Gespräch mit Oliver Lück. Eigentlich wollte ich mit ihm noch über Gastfreundschaft sprechen, aber ja, nun war leider schon die Zeit um. Er hat mir aber im Nachgang erzählt, dass er Vor allem, wenn er mit anderen Familien in den Ländern, wo er wirklich war, in allen Himmelsrichtungen, am Mittagstisch sitzen durfte und gemeinsam gegessen, getrunken und genossen wurde. Das waren für ihn wirklich so die wertvollsten Momente auf seinen Reisen. Und so hat er tatsächlich auch sehr viele Länder und Kulturen kennengelernt, eben über das gemeinsame Essen. Ja, das wollte ich jetzt nochmal erzählen. Genau. Ja, und ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ja, das war mein kleiner Rückblick nochmal zur Lesereise, die hier im Sommer in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die wir eben jetzt immer auch regelmäßig im Podcast haben werden. Vielleicht nicht in jeder Folge, aber sehr regelmäßig. Und das ist die Rubrik Nachhaltigkeit. Ich durfte zusammen mit meinem Kollegen Tim Schumann aus Berlin einen Workshop machen, und zwar zum Thema grüne Bibliotheken für die Goethe-Institute in Südostasien. Das war sehr spannend und das hat interessante Einblicke gegeben, und eine Teilnehmerin hat sich bereit erklärt, mit mir einfach nochmal ein Gespräch zu führen im Podcast über das, was sie machen oder sie speziell macht. Genau, und meine Gästin ist Fita Andrianti aus Bandung in Indonesien. Und genau, das war ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man bekommt wirklich auch tolle Einblicke in die Arbeit der Bibliotheken in der Goethe-Institute. Leider noch nicht wieder geöffnet aufgrund der Pandemiesituation, aber genau, die machen unheimlich viel digital. Hört euch das an und schaut einfach auch mal auf die Seite der Goethe-Institute. Da läuft ziemlich viel. Ja, viel Spaß bei dem Gespräch. Genau, hört rein. Ja, hallo Fita, herzlich willkommen hinterm Tresen hier in Schwarzenweg, aus der großen weiten Welt, nämlich aus Bandung. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Patricia, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du? Erzähl mal.
Okay, hallo, mein Name ist Fita Andrianti und komme aus Bandung, Indonesien. Ich bin im Bereich Information und Bibliothek des Goethe-Instituts Bandung tätig und arbeite schon fast 14 Jahre am Goethe-Institut.
Wow.
Ja. Und ich habe zuerst am Goethe-Institut Jakarta für ungefähr 2 Jahre gearbeitet. Mhm. Und danach bin ich wegen Familienanlass nach Bandung umgezogen. Mhm. Und arbeite ich dann seit Januar 2009 im Goethe-Institut Bandung. Mhm. Und die meisten fragen auch, warum ich am Goethe-Institut arbeiten kann und so.
Genau.
Und dann, ja. Als ich an der Uni war, hatte ich einen Traum,
okay,
am Goethe-Institut zu arbeiten.
Ja.
Ja, da ich damals Deutsch für Pädagogik studiert habe,
okay,
und Goethe-Institut sehr eng mit uns verbunden ist. Und danach, nach dem Uni-Abschluss, habe ich mich um eine Stelle im Goethe-Institut Jakarta beworben. Mhm. Und zum Glück habe ich die Stelle bekommen.
Ja.
Ja, danke an meiner Deutschland-Erfahrung.
Ja, du sprichst super Deutsch. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, Deutsch zu studieren? Das ist ja auch nochmal interessant.
Ja. Ja, in der Oberschule habe ich für ein Semester Deutsch gelernt.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, oh wow, so eine interessante Sprache,
okay,
um zu lernen.
Ja.
Und dann habe ich mich entschlossen, an der Uni Deutsch für Pädagogik studiert. Und deswegen ist meine Deutschkenntnisse verbessert. Und dann auch, ich hatte Gelegenheit, in Deutschland für 2 Semester ein Stipendium bekommen.
Mhm. Wo warst du da?
Ja. Ich war an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
Ah, oh, wie
für zwei
schön.
Semester.
Ja,
Ja,
das ist ja schön, ja.
genau.
Jetzt hast du ja gleich die richtige Ecke erwischt. Sehr schön,
Ja.
okay. Genau, und dann, also okay, und dann bist du ans Goethe-Institut nach Jakarta. Und was hast du dann da, also da gleich in der Bibliothek gearbeitet oder was war da los?
Ja, da gab es die Stelle als technische Hilfskraft in der Bibliothek und ich habe mich darum beworben und dann habe ich viel gelernt, natürlich, wie man in der Bibliothek diese ja, Ordnung der Regale umfolieren und so weiter. Und danach gab es die Gelegenheit oder Angebot vom Goethe-Institut Jakarta, dass es eine sozusagen neue Stelle im Goethe-Institut Bandung für sozusagen Projektmanagerin
Ah, okay, verstehe.
gibt. Und dann ja, bin ich auch dafür umgezogen und dann die Stelle ja behalte sozusagen.
Ja, cool. Und das heißt, wie groß ist Bandung? Wie viel?
Bandung hat im Moment fast 3 Millionen
Wow.
Einwohner.
Okay.
Genau. Aber noch kleiner im Vergleich mit Jakarta.
Ja,
Genau.
ja.
Ja.
Und
Und
ja? Nee, erzähl.
Bandung liegt dann, oder Bandung ist Hauptstadt von Westjava-Provinz und liegt unter den Gebirgen.
Ah, okay, verstehe.
Genau.
Also in so einem Tal oder
Genau,
okay.
ja.
Okay.
Genau. Und hier ist kühler im Vergleich mit Jakarta
Ja,
natürlich.
genau,
Ja.
genau. Ja. Und okay, und was sind jetzt, also Goethe-Institut, klar, ist natürlich für Menschen, die Deutsch lernen wollen und so weiter, aber was macht ihr da genau in Bandung am Goethe-Institut? Was bietet ihr an? Was sind eure Projekte?
Ja, im Moment oder ja, natürlich während der Pandemie haben wir gesehen und gemerkt, dass es viele digitale Veranstaltungen angeboten werden sollen. Und natürlich sind wir aufmerksam, um dieses Thema ja, Umweltschutz, Waste Management, Waste to Energy, Sanitärbereich und so weiter, das Wissen zu transferieren. Und ja, bei uns ist es wirklich als Thema geworden, dieses Waste Management und auch Klimaschutz natürlich. Und wir sprechen auch oder ja, die Regierung spricht auch viel über diese SDGs, United Nations SDGs. Und wir im Goethe-Institut merken auch, dass wir diese Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit beschäftigen sollen. Und bei uns in der Bibliothek natürlich, wir interessieren sich für das Thema dieses, wie nennt man das? Diese, ja, wie Urban
Ah, ja,
Gardening,
okay. Ja,
Nachhaltigkeit,
genau.
sowas, ja.
Klar, also wir haben uns ja kennengelernt über den Workshop, den wir für die Goethe-Institute Südostasien gemacht haben. Ist es so, wenn du sagst, Waste Management, diese ganzen Geschichten, SDGs, kommt da die Regierung auch auf euch zu vielleicht, auf die Goethe-Institute und fragt an, ob ihr da euch beteiligt oder so? Ist das so oder eher?
Ja, eigentlich im Allgemeinen haben wir bestimmte Ziele, was von Goethe-Institut Zentrale hingewiesen werden. Aber bei uns, was wir planen und machen, was lokal betrifft, zum Beispiel bei uns in Indonesien und speziell in Bandung, ist das Thema Mülltrennung, Waste
Waste
Management und
Management.
auch diese Sustainable Business und so weiter. Und
Sustainable
ja,
Business, das ist interessant.
Und auch Urban Gardening. Und wir denken, ja, wir können ja was machen und was wir in Goethe-Instituten in der Region SAN, Südostasien, machen können, ist natürlich dieses Thema zu erwähnen.
Genau, wie macht
Genau.
ihr das bei euch? Erzähl mal, also konkret, was macht ihr?
Also, ja, eigentlich kam die Frage, wie können wir in der Region was Gemeinsames machen? Und dann haben wir entschlossen, okay, machen wir das Thema Do-it-yourself Urban Gardening, weil die Leute in Asien vor allem sich dafür interessieren. Und wir in der Region in diesem Jahr Schwerpunkt zu dem Thema haben. Und wir möchten unser Publikum das Wissen transferieren, wie eigentlich wir zu Hause zum Beispiel Chili pflanzen können und auch Kompost machen können und solche Sachen. Und ja, rund um das Thema organisieren wir digitale und auch, wenn es machbar sein sollte, später lokale Veranstaltungen, die den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt, Urban Gardening natürlich zum Kernpunkt haben werden. Also an diesem Projekt beteiligen sich die Bibliotheken der Goethe-Institut in Jakarta, Bandung, Bangkok, Kuala Lumpur und Yangon. Wir arbeiten zusammen dann für dieses Thema und wir legen dann Fokus auf Chili-Pflanzen.
Genau,
Genau.
ich habe es hier, ich habe euer Chili-Projekt hier.
Oh, okay.
Genau, und das ist ja total spannend, weil da geht es ja sozusagen auch um die Kulturpflanze Chili. Was bedeutet das eigentlich für die Region? Das finde ich ja, also ich habe mir gar nicht noch nie so viel Gedanken um Chili gemacht. Das
Ja.
ist wirklich sehr spannend. Kannst du mir einmal sagen, was ist Pasch? Was ist Pasch? Wer oder was ist Pasch?
Pasch, meintest du diese Paschschule
Ja,
oder?
es scheint so zu sein. Ach, ja, genau. Das steht hier bei euch in der Liste. Das steht immer Pasch und ich weiß nicht, was es bedeutet.
Ah, okay. Pasch ist eine dieser, wie nennt man das? Es gibt ein Projekt von dem Außenministerium für diese Paschschule. Das heißt, Schüler in Indonesien können dann mit, ja, aus verschiedenen Ländern sozusagen gemeinsam Deutsch lernen. Und es wird in einer Stadt, zum Beispiel in Bandung, gibt es zwei Paarschule, die ständig in der Woche Minimum, ungefähr 20 Stunden in der Woche, um Deutsch zu lernen.
Ah,
Und es
verstehe.
wird dann sozusagen, diese Schule wird dann gefördert vom Goethe-Institut. Im Sinne von, wenn es Veranstaltungen gäbe oder auch künftige Projekte, ist immer beteiligt worden. Genau.
Ah, ich
Genau.
verstehe. Okay. Jetzt habe ich
Ja,
es
das
verstanden.
ist nur ein Teil. Ich meine, diese Pasch-Schüler haben auch teilgenommen, aber in anderen Projekten. Aber was wir in der Bibliothek
Genau,
machen,
erzähl
in
mal.
der Region, ist diese Goethe ist scharf.
Goethe ist
Genau.
scharf, genau. Das ist ja
Ja.
auch richtig scharf. Sehr gut. Und du hast gesagt, ihr habt digitale Angebote gemacht. Wo habt ihr die präsentiert?
Ja, digitale Angebot haben wir eigentlich seit Juni gemacht. Seit Juli 2021 erstellen wir monatlich Postbeiträge auf sozialen Medien zu
Okay, Social Media,
publizieren.
ja.
Genau. Wir haben Themen über Chili erwähnt, zum Beispiel im Juli über Chili-Konsum, im August Chili-Redewendung und dann im September Chili-Volksgeschichte und dann noch Chili für die Gesundheit und dann noch Videos für ja, Chili-Pflanzen, DIY-Chili-Pflanzen
Okay,
sozusagen.
und habt ihr
Genau.
Chili-Pflanzen bei euch in der Bibliothek gepflanzt? Nee, ne?
Wir haben eigentlich in unserem Community das sozusagen pflanzen lassen.
Ach, okay.
Genau, und wir lokal in Bandung haben wir das Projekt Sedekah Benih, bedeutet Saatgut spenden,
Ah,
um die
sorry.
Leute adoptieren dann Saatgut von uns für ja, dass sie dann selbst zu Hause das kümmern können und dann pflanzen, und dann es wird alles dokumentiert, und am Ende gibt es sozusagen Zielifest, um das
Ja, verstehe.
zu feiern
Okay.
ein bisschen.
Ja, cool. Und bringen die euch dann
Genau.
auch Saatgut zurück, wenn die Pflanze ausgewachsen ist, also wenn der Chili da
Nee,
ist? Okay.
die behalten sich genau dieses Saatgut, aber Saatgut bekommen wir vom Community, die dann sozusagen von dem, wie nennt man das, wieder benutzbare Plastiktüte, und dann die, genau, die sammeln dann für ungefähr 100 Saatgut, und dann die Leute können für ungefähr 100 Teilnehmer können dann das adoptieren,
Okay,
diesen
ach so, bei
Saatgut.
euch, okay,
Genau.
ihr adoptiert das. Wir hatten ja, glaube ich, erzählt in dem Workshop, also hier ist es so eine Saatguttauschbörse, ne? Also die Menschen können sich aus der Bibliothek Saatgut holen und aber bringen dann auch Saatgut wieder zurück, sozusagen, dann,
Ja,
wenn die Ernte gewesen ist, ne?
das planen wir, wenn wir unsere Themenecke schon sozusagen ja offiziell öffnen.
Habt ihr denn eigentlich schon wieder geöffnet? Dürfen zu euch schon wieder Leute rein?
Noch nicht
Noch nicht,
eigentlich.
okay.
Ja, es ist alles noch zu.
Ist noch
Ja,
alles zu,
genau.
okay.
Ja.
Ja, und aber euer Chili-Projekt, das geht ja weiter. Also ihr habt, glaube ich, noch einen Vortrag, ne? Aus Deutschland auch und dann auch so noch so ein Online-Cooking oder so. Sowas macht ihr auch noch, ne?
Genau.
Ja, super, echt
Ja.
sehr, sehr
Ja.
cool. Ja. Und habt ihr,
Ja.
wie seid ihr, also wer sind eure Projektpartner? Also du hast gesagt, ihr seid jetzt vernetzt mit einigen Goethe-Instituten, die daran teilnehmen, aber wer begleitet euch da noch? Oder macht ihr das alles ganz alleine?
Wir machen das ganz alleine interne im Team,
Ja.
aber bei einigen, zum Beispiel bei uns in Bandung, wir haben in Zusammenarbeit mit einem Community, genau, und die stellen dann für uns zur Verfügung alle Sachen bezüglich Saatgut, und dann noch, dass sie dann die Themenecke bauen können, später im November,
Ah,
genau. Aber
okay.
bei anderen Instituten, sie machen interne. Ja.
Ja, gut. Das
Genau.
heißt, ihr selber seid sozusagen auch ganz schön gefordert, euch neues Wissen anzueignen, ne? Ja,
Genau,
ja, ja.
ja.
Und habt ihr diese ganzen digitalen Geschichten? Also ich sehe hier, macht ihr irgendwie auch was auf YouTube und so, macht ihr das auch alles selber oder habt ihr im Goethe-Institut sozusagen so eine technische Abteilung, die euch da unterstützt oder so?
Nein, wir machen es
Sehr
selber.
cool.
Es gibt eine Kollegin, die sehr für technisch engagiert ist, und sie kann natürlich, ja,
Ja, nö.
ist das Umgehen mit
Ja,
Technik
ja.
sehr gut.
Ja, das ist super.
Ja.
Ja, es ist ja ähnlich wie bei uns auch. Es gibt immer Leute, die gut mit Technik können und dann macht
Ja.
man das eben. Ja, sehr schön. Und genau, wenn jetzt dieses Chili-Projekt irgendwann beendet ist, habt ihr schon Ideen für neue Sachen oder was ihr vielleicht im nächsten Jahr machen wollt oder so?
Ja, bei uns in Bandung, wir werden Ende dieses Jahr 3 Workshops zum Thema Permakultur
Oh,
Garten. Ja,
interessant. Das ist ja
wir
toll.
werden in unserem Institut diesen Garten sozusagen ausbauen oder machen.
Also ihr
Ja.
habt einen Garten im Institut.
Ja, wir
Ah,
haben
super.
einen schönen Garten,
Toll.
und wir möchten das ausnutzen, um einfach diese nachhaltige Pflanzen
Ja,
zu haben,
ja,
und dann wir können direkt was
ja,
essen
ja.
davon. Ja.
Könnt ihr euch
Ja.
Mittagessen kochen, ja.
Genau.
Super.
Ja. Wir planen das Ende des Jahres diesen Workshop zu veranstalten, und dann Anfang des Jahres können wir, wenn alles wieder okay ist, wenn wir wieder öffnen, dann möchten wir nach dem Workshop die Teilnehmer hierher bringen, um gemeinsam mit uns zu pflanzen, okay, und alles, was wir von dem Workshop wissen, mhm, wissen, dann ja, einfach zu machen.
Na, im Prinzip, direkt. Das ist ja dann eigentlich im Prinzip ein Urban Gardening-Projekt, oder?
Ja, ja. Genau, ja, genau. Das kann man nicht virtuell machen.
Ja, ja. Oder super, so. Super. Ja, ja, Mensch, ah, das ist toll. Da wünsche ich euch da auf jeden Fall, dass ihr bald wieder öffnen könnt, damit das, ja, damit ihr das umseht. Ja. Das ist, ja, also wir haben schon wieder geöffnet, das ist ganz schön.
Sehr ja, schön.
Ja. Das muss man sagen, ja, genau. Ja, Mensch, Fita, schön, vielen Dank, dass du uns aus Bandung berichtet hast.
Gerne.
Und ja, ich habe jetzt so meine Fragen durch, wie gesagt, also ich wollte gerne wissen, was ihr so in der Zukunft plant noch, das hast du jetzt ja dann gesagt und weiß nicht, hast du noch Fragen an uns hier in Deutschland oder so?
vielleicht, was macht ihr gerade in der Bibliothek mit dem Thema sozusagen ja, plastiklose Bibliothek oder sowas in Bezug auf
meinst du so Folierung und sowas?
Ja, genau, mhm, genau.
Das ist lustig, da haben wir gerade gestern drüber gesprochen. Also es gibt ja mittlerweile so Bio-Folierfolie, die, die abbaubar ist. Mhm. Da werden wir, also wir jetzt hier werden da demnächst drauf umstellen. Das ist natürlich ein bisschen teurer, so. Aber, ja, und dann kann man natürlich überlegen, also muss man überlegen, will man überhaupt zum Beispiel noch Taschenbücher, will man die überhaupt noch folieren oder lässt man die einfach so und sagt, okay, Taschenbücher gehen sowieso immer schnell aus dem Bestand raus, weil sie eben Taschenbücher sind und nicht, mhm, so lange haltbar, muss man sie überhaupt folieren? So, das ist eine Frage, die müsste, mhm, man sich mal für sich selbst hier vor Ort, jede Bibliothek mal beantworten und, mhm, das ist sowas, was wir überlegen. Wir haben jetzt umgestellt auf Ökobons, also so ein Ökobon-Papier, das haben wir jetzt gemacht. Und eine Sache, die wir, das hat jetzt aber nichts mit Plastik in dem Sinne zu tun, es hat eher was mit Waste Management zu tun, ist, dass wir, also hier bei uns in Schwarzenbek ist es so, dass leider kein Müll getrennt wird. Und wir überlegen jetzt, uns so eine Wurmkiste anzuschaffen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Das ist so eine,
noch nicht.
Das ist so eine, also quasi wie, ja, so eine Holzkiste und da sind Kompostwürmer drin und dann kann man seinen eigenen, okay, Kompost quasi in der Küche, das ist dann zwar nicht, mhm, groß, aber trotzdem stellen die Würmer dann Kompost her, wenn man da seinen eigenen Biomüll reinschmeißt und ich glaube, das, mhm, könnte sich, also hier für uns könnte sich das lohnen, dass wir das eventuell anfangen, ja. Dass wir wenigstens, mhm, den Biomüll also irgendwie recyceln, ne? So, das wäre
interessant.
Ja, ja, das ist so, ja, eine, genau. Wenn du möchtest, kann ich dir mal den Link schicken zur Wurmkiste.
Gerne.
Das mache ich sehr gerne. Ja, du, ich hoffe, wir bleiben noch ein bisschen in Kontakt. Wir haben ja überlegt, dass wir eventuell, mhm, nächstes Jahr nochmal was zusammen machen und da würde ich mich total drüber freuen. Wenn wir uns weiter austauschen, auch. Genau. Und ja, ja,
gerne.
Also dann, mhm, grüß alle Kolleginnen und Kollegen von mir, auch Gabi und Nico, wenn du sie siehst und hörst. Mhm. Und,
gerne, leite ich weiter.
Ich, ja, wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und vor allem Spaß an eurer Arbeit. Ja, bleibt alle gesund.
Ja, danke.
Okay, mhm, also vielen Dank.
Ja.
Bis bald.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Schönen Tag noch.
Dir auch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ja, das war Fita aus Bandung. Sehr beeindruckend, wie ich finde. Also auch die Arbeit mit der Community zusammen und jetzt nochmal die Idee, auch so ein Gartenprojekt zu starten, finde ich ganz toll. Fand aber auch nochmal so diese Vorstellung, Chili als Kulturpflanze, was bedeutet das überhaupt für die Region, finde ich auch nochmal sehr interessant, eine sehr interessante Fragestellung. Ja, das war's für heute, für diese Woche mit unserem Podcast. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, folgt uns auf Apple Podcasts, Spotify und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss und habt eine gute Zeit. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbek, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.